ARD. Unter dem Gras darüber. 21.
Und dann ging's ab nach Jugoslawien. In einer Tour runter durch die Lande, eine Kolonne nach der anderen, wir immer hinter dem Oberkommando her oder voraus, je nachdem. Dann über die Alpen und dann ging's nach Belgrad. Belgrad. Oben auf dem Berg mussten wir, da war eine Golfwiese, da oben war so ein Club gewesen. Der ganz oben, man konnte aus Belgrad so herunterschauen, die Stadt schön in weiß, große Häuser. Und konnte auch abends wieder besuchen gehen. Ja, das dauerte aber auch nicht lange. Dann war das da auch mit Belgrad zu Ende. Dann ging es von los in Richtung Ungarn. Ungarn, durch Ungarn durch. Wir waren sogar auch in Ungarn, in Budapest. Und haben auch mal Erlaubnis gehabt, uns in der Stadt umzugucken. Wir waren auch mal in einem Café, haben uns ungarische Zigeunermusik angehört. Und die geigten mir vor meiner Nase herum. Und die schönsten Melodien. Und ich sollte denen was geben. Ich habe das aber gar nicht kapiert. Bis der eine mich angestellt hat, merkst du denn nicht, denn die wollen doch was von dir haben. Ja, ich sage, ich habe doch nichts. Na, dann gib ihm doch ein Kreuz oder sowas Ähnliches. Aber dann kam auf ein Dorf und da war so ein Mädchen, da muss ich mal sagen, ja, das, na, ich war ja ziemlich zurückhaltend. Aber es gab ja Mädchen, die waren gar nicht zurückhaltend, nicht? Die wollten was, irgendwas haben, was ich nicht so genau wusste. Aber man hatte ja inzwischen auch schon einiges erfahren, was sie so wollten. Und das war so ein Bauernmaid. Und die hat sich so in mich verliebt, wahrscheinlich, dass sie mir geschrieben hat, hinterher. Und da habe ich den Brief mal übersetzen lassen aus Ungarisch. Da hat einer, wie ich den Brief gegeben habe, der hat gesagt, du, die will dich heiraten. Oh Gott, ich sage, eine Bauerstochter will mich heiraten. Na, ich hatte ja nichts kapiert. Aber es war ein nettes Mädchen, das war gar nichts. Wir haben Tschüss gesagt und so. Fuhren ja wieder gleich weiter. Es war ja gar keine Möglichkeit, da irgendwas. Aber es war da so ein gewisses Fludium, wie man sowas nannte. Ja, das war bald vergessen. Wir fuhren durch die Pusta. Auf einmal kommen wir nach Warschau und da werden wir aufgeschreckt. Da haben sie eine ganze Rudel von Zivilisten zusammengetrieben. Ich saß, Funkwagen konnte das von innen alles sehen. Die wurden alle an die Wand gestellt und alle abgeknallt. Einfach so Zivilisten. Das waren deutsche Soldaten. Die haben da einfach Leute zusammengetrieben, die sich da aufhielten, was, wo die herkamen. Es waren wahrscheinlich, ich nehme es mal an, ich kann es nicht beweisen, Juden, wie nannte man diese Leute mit den langen Bärten? Die hat ja Bärte bis unten hin. Ne? Aber nicht nur, es waren auch einfache Arbeiter dazwischen, habe ich gesehen. Ne? Einfach Käppis drauf und so. Das waren so mindestens, also, ich schätze so 100 Leute, die man so zusammengetrieben hatte. Es war so auf so einem Platz, stellte die so an die Wand und schoss sie einfach nieder. Also es war der erste Schock, den ich da hatte, wir alle in Warschau.
Ja, da war gerade erst mal noch was eingefallen. Was war das? Ja, Jugoslawien. Sind Sie Jugoslawien? 1941 wurde Jugoslawien besetzt und es wäre ihm überhaupt nichts passiert. Der Krieg war also nun husch-husch an ihm vorbeigegangen, wenn sie Ruhe gehalten hätten. Das haben sie aber nicht, ja. Und da ist also sehr bald schon nach der Besetzung, also noch im Jahr 1941, etwas ganz Scheußliches passiert. Das war in Kraljevo Kragujevac. Das ist also so mittendrin in Serbien. War eine Kompanie oder ja, eine Kompanie Fernmeldesoldaten, die da also nun eine Postverbindung in Ordnung brachten oder sonst was. Ja, weiß ich nicht, was war. Und Die wurden von der Bevölkerung überfallen bei ihrer Arbeit. Und es wurden also 50 deutsche Soldaten umgebracht. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass sowas Scheußliches passiert war. Nun muss man natürlich also nun hier unseren Herrn Führer kennen, ja, der dann also mit der Faust auf den Tisch haut und dann den Befehl gab, für jeden toten deutschen Soldaten 100 Partisanen umzubringen. 1 zu 100. Und dieser Befehl wurde damals durchgeführt. Es wurden damals 5000 Männer umgebracht, füsiliert. Und weil nicht genügend Männer da war, hat man schon die Oberschüler aus dem Gymnasium geholt, mit ihren Lehrern. Eine der grässlichsten Vorkommnisse, die es gegeben hat. Die Jugoslawen haben inzwischen an der Stelle ein Denkmal errichtet. Ich habe das Denkmal gesehen. Aber es ist nicht wieder gut zu machen. Im Übrigen, der unglückliche, was war er? Ja, Generalmajor oder sowas ähnliches, der den Befehl, den Führerbefehl in Belgrad empfangen und weitergegeben hat, ja, an die Truppe, war mit mir im selben Gefängnis und ist selbstverständlich gestorben, ja, eingerichtet worden. Ja. Im Übrigen waren die Gräuel auf dem Schlachtfeld nicht wesentlich angenehmer zu sehen, kann ich Ihnen sagen. Ja, ne. Denn gehen Sie mal während eines Gefechts in ein Lazarett hinein, ja, da wird Ihnen schlecht.
Was man hinterher, als der Krieg vorbei war und was da so alles passiert ist und gewesen ist, da gab es Dinge, die ich überhaupt nicht glauben wollte. Ich wollte die nicht glauben, weil ich immer gesagt habe, ich habe doch, da war ich ja erwachsen in der Zeit und habe doch das bei vollem Bewusstsein miterlebt. Aber im Arbeitsdienst, erstmal haben wir wirklich, und das sage ich heute noch, wirklich soziale Arbeit geleistet. Und es war auch so, unsere Arbeitsdienstlager, die lagen eigentlich so weit ab vom Geschehen, weit ab von der nächsten Eisenbahn. Die waren einfach auf dem dicken Land. Wir hatten in der Regel immer mindestens so, was weiß ich, bis 10 Kilometer zur Bahn, sind da durch Nacht und Wald gelaufen, um da an die Eisenbahn zu kommen und so weiter, und haben von all diesen schrecklichen Sachen, die passiert sind, wirklich nichts mitbekommen.
Es bestand ja die Pflicht, wenn man studieren wollte, musste man Arbeitsdienst machen. Und ich hatte vorher gehört vom Abitur, also wie entsetzlich das ist und wie furchtbar. Und alle Mädchen, die zurückkamen, schimpften entsetzlich. Und da habe ich gedacht, naja, was nun? Und dann las ich mal irgendwann in der Zeitung, wenn man sich freiwillig meldet, dann könnte man sich die Gegend aussuchen. Und da habe ich gedacht, das ist es. Denn machen musste ich, das wusste ich. Und ich war mit meiner Mutter sehr viel auf Reisen, schon in meiner Kindheit. Wir waren schon in Italien und Schweiz und Jugoslawien und Österreich und Bayern. Jeden Sommer waren wir unterwegs. Mein Vater machte immer eine Kur und meine Mutter und ich reisten also durch die Gegend. Naja, und mir gefiel das in Österreich. Und außerdem machte man sich ja immer lustig über die Österreicher, dass die keine guten Soldaten wären und die wären also nicht so preußisch zackig und das wäre alles sehr lahm und so weiter. Und da habe ich gedacht, das ist es. Also da nichts wie hin. Dann habe ich mich gemeldet und es klappte auch. Die waren natürlich sehr angetan, die wussten ja nicht, aus welchem Grund ich dahin wollte. Und da bin ich also in die Nähe von Salzburg gekommen. Das war ja nicht schlecht. Und habe da also mein halbes Jahr Arbeitsdienst gemacht. Es ist mir trotzdem sehr schwer gefallen. Wir waren 12 Mädchen in so einer Baracke, in einem Schlafraum. Und es passte mir schon alles nicht. Und ich weiß noch, ich habe manchen Abend da in dem Duschraum gesessen, wenn alle schon weg waren, und habe bitterlich geweint. Ja, also war furchtbar. Und dann bin ich nach Hause in Urlaub gefahren und habe den Urlaub auf 6 Wochen ausdehnen können. Da habe ich mich krank gestellt und habe das auf 6 Wochen geschafft. Und dann, als ich wieder zurückkam, war die Führerin war sowieso mit mir, also mochte mich auch nicht gerade sehr. Und da wollte sie mir wohl etwas Böses antun und hat mich zu einem sehr übel beleumdeten Bauern geschickt. Wir mussten doch, das wissen wir ja wahrscheinlich, bei Bauern arbeiten. Ne? Und die Söhne, die im Krieg waren, die sollten wir da ersetzen und da eben Landarbeit machen. Und da hat sie mich zu einem Bauern geschickt, der war so Anfang 70, hatte 3 Söhne an der Front. Und von dem hatten die anderen Mädchen, die schon bei dem gearbeitet haben, erzählt, dass er sie sexuell belästigt hat. Und erzählten nun also die schlimmsten Geschichten, was der alles wollte und wie schrecklich der war und so weiter. Und da hat sie mich hingeschickt. Sie hat doch gemerkt, dass ich mich da gedrückt habe in Berlin die 6 Wochen, ja. Und ich habe mir überlegt, was machst du mit diesem Kerl? Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung auf dem Gebiet. Also ich hatte nie einen Freund vorher oder so. Mit 18 hatte man ja damals auch eigentlich normalerweise nicht, wenn man aus so einem Elternhaus kam, ja. Tanzstunde, naja, aber doch, da hat es ja nicht in der Beziehung was abgespielt. Ich wusste von nichts im Grunde genommen. Naja, und dann habe ich, als ich da hinkam und den begrüßte, dann hieß es gleich, woher kommst du? Ja, ich sage, naja, aus Berlin. Ach Gott, schon wieder aus Preußen, einer aus Preußen, ja. Und dann, weiß ich, hat er gesagt, geh mal in den Kuhstall und hol mal da die eine Kuh da, die linke oder die rechte. Nur gedacht, naja, gut, also, der ist der Chef. Bin dahin, hab die Kuh da abgebunden und bin mit der Kuh erschienen. Da war der platt. Das war von ihm also fies gemeint. Die hatten vorher ein Mädchen aus Leipzig gehabt. Und das hat angefangen zu weinen und hat sich nicht an die Kuh rangetraut. Wer noch nie mit einer Kuh zu tun hatte. Aber ich war das ja nur von dem Bauernhof gewöhnt. Ich hatte zwar nie eine Kuh geführt, aber ich hatte keine Angst vor Kühen, ja. Na, dann musste ich meine Kuh wieder zurückbringen und der war sehr enttäuscht, dass ich da nicht dieses Schauspiel geliefert habe. Und dann dachte ich, aha, das ist ja eine interessante Sache. Na, also die ersten paar Tage hat er nichts irgendwie probiert und dann nachher, als ich so merkte, der wollte mich da anfassen oder irgendwas, dann habe ich ihm gesagt, ich bin verlobt. Mit 18 konnte man ja verlobt sein. Und außerdem habe ich gesagt, dass mein Vater Oberst ist in der Luftwaffe. Ja, und ich bin mit einem Luftwaffenoffizier verlobt. Und habe das also sehr energisch vorgetragen. Und da war Ruhe. Der hat mir zwar alle möglichen Sexsachen da erzählt oder Witze oder das habe ich alles gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, was das bedeutet und so. Und außerdem ja auch noch der Dialekt. Ne? Also ein Bauer da aus so einem Dorf, der sprach ja nur auch reichlich Dialekt. Und ich habe mich da mit der Frau sehr gut verstanden. Eine unheimlich nette Frau. Und der hatte also so viele uneheliche Kinder. Und wenn ich mit der Frau auf dem Feld war, dann hat sie mir und kam irgendjemand vorbei, dann hat sie also bei fast jedem gezeigt, das ist auch ein lediges Kind, ne? Die sind ja ledig, die Kinder da. Ein lediges Kind von meinem Mann. Naja, und mir hat das Spaß gemacht da. Ne? Das war besser als alles andere, was ich vorher da in diesem Arbeitsdienst erlebt hatte. Und ich musste, es war ziemlich schwer, ich musste pflügen. Alleine pflügen mit einem Ochsen und einer Kuh. Pferde hatten sie ja nicht. Und das ist also nicht so einfach. Das hatte ich ja nie gemacht vorher. Und da waren auf den Nachbarfeldern arbeiteten jugoslawische Kriegsgefangene ganz alleine. Und da haben die mir dann manchmal geholfen. Wenn die dann gesehen haben, wie ich da versucht habe, das Ding da anzuheben. Und uns war ja verboten, mit denen zu sprechen. Ja, wir durften nicht mit denen sprechen und aber die kamen dann rüber und haben mir den Flug da wieder in die Richtung gesagt. Und meine Furchen waren eigentlich ganz schön. Ich dann abends nach Hause gegangen bin, habe ich gedacht, Mensch, so ein Erfolgsgefühl hast du in der Schule nie gehabt.
In einem Arbeitslager waren circa 50 Mädchen. Es war aufgeteilt in sogenannte Kameradschaften. Das war ein Zimmer mit 12 Personen in Doppelstockbetten, Spinde, wie die Soldaten das haben. Da wurde morgens um 5 vor 5 war Wecken. Es wurde alles selbst gemacht, selbst in Handarbeit. Und es waren natürlich für manche Leute, die, was weiß ich, einen Rittergutsbesitzer zum Vater hatte, war das sicher manchmal ganz schwer. Aber es war einfach wunderbar. Und dann gab es nicht nur diesen Einsatz beim Bauern. Ich zum Beispiel kam zum Arbeitsdienst und kam nach Tilsit-Ragnit. Das war das kinderreichste Dorf Ostpreußens. Das war auch eine reine Arbeiterstadt. Da waren an der Memel waren ja diese Zellulosenfabriken und so weiter. Und also da gab es Kinder in Mengen. Und da kamen wir als Arbeitsmeiden, hießen wir, kamen wir hin und haben da eben, wir waren das sogenannte Fräulein in der Familie. Und das Fräulein musste gerade alles machen, aber gerne eigentlich. Es war alles neu und auch alles schön. Und da war man so 14 Tage und 3 Wochen und dann wurden die Stellen gewechselt. Man hat immer wieder schöne neue Sachen erlebt. Also ich muss sagen, es war schön. Es war einfach eine schöne Zeit.
Ich habe mich freiwillig gemeldet, weil ich von zu Hause weg wollte. Wir hatten eine sehr nette Führerin, die also absolut keine Nationalsozialistin war. Die zweite, die Stellvertreterin, das war eine scharfe Nationalsozialistin. Aber die Groß, die Braten hat sie geheißen, die hat die immer noch im Zaum gehalten. Und ich habe zuerst eine ganz arme kleine Familie gehabt. Das war eine Witwe, die hatte einen 13- oder 14-jährigen Sohn und anscheinend kaum Rente. Die hat 2 kleine Zwillinge mit gut 2 Jahren in Pflege genommen. Und diese 2 Kinder, die sind in der Wohnung rumgerutscht, die konnten noch nicht einmal gescheit laufen. Die eine hatte ein Höschen und die andere hatte ein Hemdchen. Und das war alles. Natürlich waren die Kinder dauernd erkältet und dauernd unsauber und oh, es war fürchterlich, gestunken hat's. Und da hat die Führerin gefragt, wer ein bisschen nähen kann und ich konnte sie auch ein bisschen. Und dann hat sie mir gleich vor den anderen noch diesen Außendienst gegeben. Und dann habe ich genäht auf der alten Maschine, auf Teufel komm raus, dass jedenfalls mal jede eine Hose oder sogar ein paar Hosen hatten, die braucht man ja, und jede ein Hemdchen und jede dann auch noch ein Kleid. Also die Frau Raab, die Pflegemutter, die hat immer gesagt, so schön waren meine Kinder noch nie beieinander.
Die Arbeiterfamilien, die mussten das tun, wie man sie nennt, arbeiten. Ja? Also die waren, in der Regel waren das Schichtarbeiter, gerade dort, wo ich war, an der Memel, da ging es dann Tag und Nacht natürlich. Und die Leute, die Männer, die sind fort, haben da so und so viele Stunden gearbeitet, kamen todmüde nach Hause. Und zu Hause, die Frauen haben ein Kind nach dem anderen gekriegt. Die Frauen, die sind nur schwanger rumgelaufen und konnten ihre häusliche Arbeit wirklich gar nicht bewältigen. Und die haben also kein schönes Leben gehabt, denke ich mir mal. Und wir waren da immer die Rettung in der Not. Wenn wir als Fräuleins da ankamen, dann war die ganze Familie glücklich. Vor allem die Frau konnte auch mal aus dem Haus irgendwas besorgen, weil sie wusste, ist es jemand im Haus, der nach den Kindern geguckt hat, nicht? Und da gab's auch mal einen Ausflug oder eine Wanderung, was weiß ich, nach Masuren oder masurische Seen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen hatten wir weder Kino noch sonst was. Wir waren eigentlich auch müde am Abend, denn es war ja für die allermeisten eine ungewohnte Arbeit. Und unsere Begegnung mit jungen Männern beschränkte sich auf unsere Dorfjugend, die eben einmal in der Woche zum Volksgehopse kamen, und dann auf unsere jungen Bauern, die aber auch natürlich eine Frau hatten, selbstverständlich. Und dann hatten wir von Zeit zu Zeit, es gab ja dann irgendwo in der Gegend dann auch den männlichen Arbeitsdienst, und da gab es die offiziellen Einladungen, dass der männliche Arbeitsdienst uns eingeladen hat oder auch umgekehrt. Aber so Hechtel-Mechtel-Geschichten sind überhaupt nicht aufgekommen. Also Mindestens nicht mit meinem Wissen. Vielleicht war ich auch extra dumm, ich weiß es nicht. Aber das war überhaupt kein Thema.
Das Kriegserleben, das, was Sie sich heute gar nicht vorstellen können, ist etwas gewesen, was ja ganz langsam ins Bewusstsein getreten ist. Man lebte mit den Karten, die waren voll ausreichend. Und Kultur ging weiter, Arbeit, Tätigkeit ging weiter, Freundschaft ging weiter. Im Gegenteil, bei mir wurden die Freundschaften intensiver. Das war ein ganz intensives Leben dann in der Bergstraße. Und Sonntag war Open Day. Und dann wurde eben musiziert und gelesen oder auch zusammen weggegangen. Und dann hatte ich ein Grammophon mit Bert Brecht und Uruguay und Swing. Und das ging so bis Anfang Juli 1941 war eine erste Zäsur. Da kam mein Bruder, war mein Bruder noch in der Ausbildung in Köln im Studium und ich fuhr nach Köln und wir gingen zusammen aus, weil überhaupt keine Angriffe gewesen waren. Waren im Theater und nachher in der Weinstube, in Brunks Weinstuben und damit ging Großalarm los. Und dann saßen wir im Keller und der Besitzer war ein junger Mann mit Baby und junger Frau und wir waren natürlich angeschickert. Und Albert und saßen also tief im Keller, lauter Weinflaschen. Und auf einmal schrie er uns an, halten Sie endlich den Mund. Hören Sie nicht, dass da oben ein entsetzlicher Angriff über uns hinfliegt. Und wenn uns eine Bombe trifft, dann ersaufen wir und ersticken wir und gehen wir zugrunde. Wir schwiegen. Und als wir rauskamen, brannte Köln und vor allen Dingen im Norden Nippes. Und dann sind wir durch brennende Häuser, wo die Balken runterfielen und Rauch und Aschenglut, sind wir also gerannt. Das ist im normalerweise Weg von einer Dreiviertelstunde, waren wir in 20 Minuten in Nippes und noch vor der Ecke brannte es und unser Haus stand. Das war der erste große Schock, wo wir gewarnt waren.
Ich habe Anfang 40 das Einjährige gemacht und dann kriegte ich ein Schreiben vom Arbeitsamt und sollte hinkommen, bin dann hingegangen. Da haben sie mir angeboten, entweder in einer Munitionsfabrik zu arbeiten oder als Nachrichtenhelferin bei der Wehrmacht. Und da kamen dann die Freunde meines Vaters zusammen. Und da sagt unser alter Hausarzt, der Dr. Schröder, nee, Otto, sagt er, nee, das geht nicht. Wenn Sie die Marielle in eine Munitionsfabrik stecken, dann jagt die in die Luft, wenn sie einfällt. Und wenn Sie sie zur Wehrmacht stecken, da wird sie erschossen. Die kann den Mund nicht halten. Ja, also, nee, das können wir nicht machen. Was machen wir nun bloß mit ihr? Und dann kam er auf die Idee, weißt du was, wir schicken sie zu den Diakonissen, zu den Johanniterinnen. Da soll sie mal 2 Jahre lernen und dann wird sie Krankenschwester. Das, wenn sie heiratet, das kann sie immer gebrauchen. Nicht? Also war beschlossene Sache, ich komme zu den Johanniterinnen. Da konnten die Nazis nicht an mich ran. Krankenschwestern wurden gebraucht, auch im Krieg. Ja, und eine Ausbildung, eine gut fundierte Ausbildung, war ja was wert. Nicht? Also es war schlimm bei den Diakonissen. Die Rocksaum 12 Zentimeter vom Fußboden. Nicht? Und graue und schwarze Strümpfe und ganz flachhackige Schuhe. Und, also fürchterlich, nicht wie so eine Klosterkutte. Nicht? Und dann ist es immer von 7 bis 7 haben wir gearbeitet. Von 7 morgens bis 7 abends oder von 7 abends bis 7 morgens. Nicht? Und die waren nicht fein zu uns, die Johanniterin. Wir mussten... Erste halbe Jahr mussten wir nur schrubben. Zweite halbe Jahr waren wir bei den Kindern. Das dritte halbe Jahr waren wir im OP und bei den Frauen. Und die letzten 4 Monate waren wir auf einer Männerstation. Und eines Tages musste ich dann meinen Dienst auf der Männerstation antreten. Und die Schwester Anneliese kam mit und dann sagt sie, so, da wurde doch mit Schüsseln gewaschen, nicht? Und mit so Wasser. Und jetzt wasch bitte den Patienten. Also ich habe den Patienten gewaschen, der konnte sich nicht selber waschen, der hatte zwei solche Stuckerverbände, nicht? Und dann wusste sie nicht, wie sie mir sagen sollte, dass der untenrum gewaschen werden muss, nicht? Also dann auf einmal nahm sie ganz energisch das Deckbetuch, nicht? Also jetzt, und die anderen Patienten, die wussten, dass ich das erste Mal auf der Männerstation war, die saßen alle im Bett nur guckten, nicht? Ich hatte so ein Ding noch nie gesehen, die schweige denn da, ja. Ja, wie fasst man Penis an? Das weiß ich doch nicht. Dann habe ich den so vorsichtig mit zwei Fingern hochgehoben. Die haben alle gegrillt in den Betten und ich den Lappen hingeschmissen und raus und weg war ich. Ja. Und musste sie selber fertig machen, nicht? Und das war tatsächlich in meiner Jugendzeit so, da wusste man nicht, wie ein Mann untenrum, interessierte einen auch nicht, wie ein Mann untenrum war. Nicht? Es interessierte einen viel mehr, ob ein Mann breite Schultern hatte, ja. Und wie groß er war. Dass er keinen Bauch hatte.
Als der Russlandkrieg ausgebrochen war, habe ich mich wieder gemeldet und bin wieder eingezogen worden. Ich hätte damals mich drücken können. Ich war aber der Überzeugung, jetzt muss man, und das ging sehr vielen so, Frau und Kinder verteidigen. Denn man muss wissen, doch bedenken, was heute zu wenig bedacht wird, dass damals Stalin auf der Höhe seiner Macht stand und dass die Bolschewisten, das bolschewistische System als, also das Allerschlimmste einem erschien. Das war das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Und da fühlte man sich verpflichtet, in diesem Fall muss man doch Frau und Kinder und Vaterland, wenn Sie so wollen, verteidigen.
Am 21. Juni 1941, ne, ging es los mit einer Panzerdivision, was eine sehr harte, aber für mich eine sehr befriedigende Zeit. Es ist lächerlich, aber es ist so. Wissen Sie, jeder, der was gelernt hat, will das auch irgendwann mal zeigen. Ja. Stellen Sie sich einen Arzt vor, der nur auf Leichen rumschneiden darf, ja, und nie einen Menschen retten darf, ja, indem er ihn operiert. Ja. Oder da gibt's ähnliche Beispiele, ja. Ne? Und immer nur auf dem Papier Krieg führen, ist auf die Dauer auch sehr langweilig und bringt nichts. Und dann hatte man endlich in Russland einen Feind, den man ernst nehmen musste, ne? Wo man alle seine Kraft brauchte, seine Nervenkraft, aber auch sein Können, um so zu führen, dass was Gutes dabei rauskommt.
Eines Nachts, wir hatten um 3 Uhr wecken, dann ging es früh um 4 los. Und wir hatten keine Feindberührung, nichts, wie wir über die Demarkationslinie kamen in das russisch besetzte Gebiet. Wir haben auch keine Russen mehr zu sehen bekommen. Bloß wie wir dann später, ein paar Tage später, dann sahen wir, da waren deutsche Lanzer schon, wahrscheinlich die mit den Panzerdivisionen da schon vorgearbeitet hatten, die überfallen waren oder was. Deutsche Lanzer, die lagen schon da, totgeschossen. Nicht? Verwundete hatten sie schon weggebracht, aber Tote, das war noch nicht weg.
Wobei die Infanterie ja keine motorisierten Fahrzeuge hatte. Wir hatten also nur die eigenen Füße und Wagen, auf denen der Tornister verladen war, und die Maschinengewehre und die schweren Waffen mit Pferden bespannt, 2 Pferde.
Wir sind über Zamosch nach Dubno, Rovno und Schitomir. Schitomir war eigentlich in der Ukraine die erste Stadt, die wir durchfuhren. Und ab Schitomir hatten die Russen eine Asphaltstraße bis nach Kiew. Und dann hatten wir nur Lehmwege. Und da haben wir schon in den Pripyat-Sümpfen nördlich von Kiew, da lagen tote Russen drin mit Ledermänteln, Lederjacken so. Und da hieß es schon, die Russen, die Ledermäntel anhaben, das sind die Kommissare und die müssen alle erschossen werden. Den Befehl gab es von, aber wir brauchten keiner schießen, Gott sei Dank, ich hätte es auch nie gemacht. Und Die lagen da im Wasser drin und wir sind vorbeigezogen. Und in Charkow lagen wir dann auch eine gewisse Zeit, einige Wochen, und wurden dann von Charkow im Winter, das war der erste Winter, war der strengste Winter in Russland. Da wurden wir auf einen LKW verladen und nach Belgorod, das ist nördlich von Charkow, zwischen Charkow und Orel oder Kursk war das. Und da wurden wir verladen und auf dem LKW, da sagte schon der eine zum anderen, du, deine Wangen, deine Backen, die werden ganz weiß, deine Nase wird weiß. So kalt war das da. Wir hatten bis minus 40 Grad. Und wir lagen dann in Belgorod auch wieder einige Zeit. Und da hat's mal nachts geknallt. Am anderen Tag hatten sie drei Russen am Galgen aufgehangen als Abschreckung. Also da haben wir schon gesagt, das ist Wahnsinn, so etwas zu machen, nicht?